Wie schon anklungen in der Einführung zu unserem Gottesdienst, ist es tatsächlich so, dass jeder von uns in gewisser Weise angeschlagen ist. Also wir strotzen weder vor Kraft, noch sind wir voll alle fröhlich. Jeder von uns könnte wahrscheinlich den Nachbarn was mitteilen, was einfach nicht so gut läuft in unserem Leben. Und die Lieder, die wir gesungen haben, das erste Lied, die Gegenwart Gottes, ist wahrscheinlich das, was hier wichtig ist für unseren Gottesdienst. Wir sind ihm wichtig, aber dass er hier gegenwärtig ist. Danke, Sarah. Dass er gegenwärtig ist unter uns, das ist das Wichtigste für den Gottesdienst. Und wie vom Reinhold gebetet, ist es auch wichtig, und von der Jule bezeugt, ist es wichtig, dass der Herr zu uns spricht. Und das passiert natürlich, kann ganz in verschiedener Weise passieren, aber es passiert auch in die Gottesdienste. Und deshalb möchte ich euch bitten, einfach ermutiger, wach zu sein und zu hören, ob der Herr nicht was für euch hat, in ähnlicher Weise. Meistens hat er ja Ermutigungen für uns, so wie bei der Jule. Aber es kann auch sein, dass er eine Mahnung hat oder einfach Dinge, die man vielleicht verändern sollte. Also ich werde heute über vier verschiedene Punkte aus dem Leben von Jesus sprechen. Und die kommen aus Matthäus 10 und Matthäus 11. Und der Samu wird die kurze Passage an den Overhead werfen. Und zwar möchte ich, bevor wir da hineinzoomen in das Leben Jesu zu der Zeit, am Anfang seiner Wirkungszeit, möchte ich euch kurz so, als es geht, vordringlich. Also die vier Dinge ist Vollmacht. Was bedeutet Vollmacht? Wenn Jesus seinen Jüngern Vollmacht gibt, was bedeutet das? Vollmacht für was? Da möchte ich ein bisschen aufhalten und dann dass der Herr Jesus möchte, dass jeder, der ihm nachfolgt, sein Kreuz auf sich nimmt. Jeder oder jede. Was bedeutet das? Und dann ist mir aufgefallen, dass der Herr Jesus im Kapitel 11, 25 bis 30, oder beziehungsweise bis 27, hat der Herr Jesus das sehen wir, wie er zum Vater betet. Und da können wir von ihm lernen, dass er eine andauernde Gebets- und Anbetungshaltung hat gegenüber seinem Vater. Und das zieht sich kontinuierlich in seinem Leben durch. Und der letzte Punkt wäre Jesu herzliche Einladung für alle, die müde und sich geplagt wissen und müde sind, zu ihm zu kommen. Also die vier Dinge. Und wahrscheinlich, wenn mir der Herr nichts anderes sagt, möchte ich euch am Ende hier nach vorne einladen. Wer sich angesprochen fühlt an den vier Punkte oder auch was ganz anderes. Ich habe die Katharin gebeten, dass sie mit mir hier ein paar Minuten wartet. Gilt natürlich nicht für den ganzen Tag. Aber mir wird eine kurze Zeit hier sein. Und ich denke, mir war noch viel zu lernen in unserer Gemeinschaft hier, dass wir den gegenseitigen Dienst aneinander wahrnehmen und praktizieren. Also jetzt zoomen wir mal in das Leben Jesu, damals am Anfang seiner Wirkungszeit hier auf der Erde. Die 12 Apostel, also Männer, die ausgesucht wurden, normale Männer wie mir, nur weil sie mit Jesus gewandelt sind und letztendlich sein Tod und seine Auferstehung erlebt haben. Deshalb sind es zu besonderen Männern geworden, die Apostel. Genau, die waren berufen und ausgesandt. Und zunächst war der Fokus also nur, da Jesus hat gesagt, konzentriert euch nur auf die verlorenen Schafe in Israel. Verlorene Schafe Israels. Da waren wir Heiden noch nicht im Spiel. Und dann hat er Jesus, und das ist der erste Punkt hier, dass die Jünger, der Herr Jesus hat den Jüngern Vollmacht gegeben, zu verkündigen, dass das Himmelreich nahe ist, Kranke zu heilen, Tote aufzuwecken, Aussätzige reinzumachen und Dämonen auszutreiben. Also Vollmacht. Sie haben von Jesus etwas empfangen, das sie vorher nicht gehabt haben. Das sie vorher auch nicht machen konnten. Die konnten vielleicht ein bisschen von Jesus erzählen, was sie gesehen haben, aber ohne Vollmacht. Und die Vollmacht haben die Jünger gebraucht, um die Dienste zu tun, die ich gerade gelesen habe. Und wir sehen immer beides. Also wir sehen die Verkündigung des Wortes Gottes und wir sehen auch die Taten der Liebe, die einhergehen mit der Verkündigung. Es ist weder das eine noch das andere. Also jetzt ist die Frage, was ist Vollmacht? Vielleicht hat sich habt ihr euch das auch schon mal gefragt? Braucht man Vollmacht? Was ist das? Wieso gibt der Herr Jesus die Vollmacht an seine Jünger, an die ersten Apostel? Dann sehe ich, wenn ich so in die Menge schaue hier, sehe ich jüngere und ältere Menschen. Und wahrscheinlich ist es auch so, dass die vier Punkte nicht alle in gleicher Weise interessieren. Wenn ich zum Beispiel die Doris anschaue oder die Helga und den Hans mit über 90, dann weiß ich nicht, wie viel sie Interesse an der Vollmacht haben, aber sie haben vielleicht Interesse am Kreuz tragen, dass der Jesus möchte, dass sie auch mit 90 oder knapp 90 das Kreuz Jesu tragen, solange wie sie noch denken können. Also seid einfach offen für das, was der Herr für euch hat. Jetzt zuerst einmal also zu der Vollmacht. Vollmacht ist eigentlich ein Instrument in unserem Rechtswesen hier. Da kann man sich das ein bisschen bildlich vorstellen. Also eine Person, der Bevollmächtigte, der Vollmachtgeber, gibt dem Bevollmächtigten die Erlaubnis, die Vollmacht, in seinem Namen bestimmte Werke und Taten durchzuführen. Ohne das geht's nicht. Wenn kein Vollmachtgeber da ist, dann wird niemand da Vollmacht empfangen für irgendetwas. Ja? Und wahrscheinlich aber mindestens zum Teil habt ihr alles das schon mal erlebt, in Beziehung zu vielleicht, ja, was euer Leben einfach betrifft. Und die Vollmacht, die kann mündlich gemacht werden oder die kann auch schriftlich gemacht werden. Und ist in der Regel einseitig und empfangsbedürftig. Also ich kann keine Vollmacht ausüben, wenn mir niemand die Vollmacht gegeben hat. Ich brauche jemanden, der zu mir kommt und sagt, Reinhold, ich gebe dir die Vollmacht für das und das und das. Und ich gebe dir das sogar schriftlich, weil in einer heutigen Zeit ist es einfach besser, die Dinge schriftlich schwarz auf weiß zu haben. In meiner ersten Zeit, als ich in Nepal in der Mission gewesen bin, hat zum Beispiel mein Bruder, der Edmund, den habe ich Vollmacht gegeben, über meine Finanzen zu wachen und Bankgeschäfte zu führen und Unterschriften etc. darauf zu achten. Also das ist eine normale Art und Weise, Vollmacht an einer Person zu geben. Und die Bank hat dann Bescheid gewusst, dass mein Bruder fähig, also die haben sich dann an ihn gewendet, wenn irgendeine Problematik war, und er hat es dann aussortieren können. Und das hat er auch sehr gut gemacht. Und wie gesagt, also das sind bestimmte Aufgaben, zum Beispiel Finanzen oder jemand ist verantwortlich für eine Wohnung, die ihr vermietet habt und ihr seid in Übersee, ihr seid weg und jemand anders macht es. Und es gibt noch viele, viele andere Dinge. Also wenn Jesus die göttliche Vollmacht und den Auftrag erteilt hat, dann geschehen die Werke nicht aus unserer Kraft, also den Vollmachtempfänger, den Bevollmächtigten, sondern es geschieht in unserem Fall jetzt auf der geistlichen Ebene mit Jesus, in Beziehung auf Jesus, die Vollmacht, die er seine Jünger gegeben hat, die geschieht nur in Abhängigkeit vom Herrn und im Vertrauen auf ihn. Sonst gibt es keine Vollmacht, sonst kann man zwar wirken und Dinge sagen und tun, aber die Kraft Gottes dahinter, das Notwendige, die Autorität fehlt, wenn die Vollmacht nicht da ist. Und jetzt könnt ihr euch ja denken, dass ich mich gefragt habe, vielleicht ist das auch in euren Gedanken, gilt die Vollmacht auch für normale Gläubige wie mir, die jetzt hier sitzen? Ist das eine wichtige Sache, die man haben soll, oder nach der man sich ausdrücken soll, oder nicht? Oder eher nicht? Weil wir wollen das Wort Gottes auch anwenden. Ja? Ich denke, da seid ihr mit mir. Also die von Gott verliehene Autorität, die Vollmacht, in seinem Namen zu handeln, die wird durch Jesus Christus jeden Gläubigen zugesprochen. Jeden Gläubigen. Und ich gebe euch einmal ein Beispiel. Im Johannesevangelium sehen wir das sehr deutlich. Johannes 1, 12 und 13. All denen jedoch, die ihn aufnahmen, also Jesus aufnahmen, und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Exousia kann man auch mit Recht übersetzen, oder Kraft, Autorität, Macht, Gottes Kinder zu werden. Das macht deutlich, dass niemand von uns, kein Mensch, kann sich selber herausnehmen, sich Gottes Kind zu nennen, wenn der Herr nicht zu ihm oder zu ihr vorher gesprochen hat. Und was da noch dabei ist, da kommen wir nachher noch dazu. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung, noch durch menschliches Wollen, noch durch den Entschluss eines Mannes. Sie sind aus Gott geboren worden. Das ist eins, das ist erste von der Kraft. Und dann schauen wir in Apostelgeschichte 1,8, sehr bekannter Vers. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Da sehen wir einen anderen wichtigen Faktor. Es ist notwendig, dass der Heilige Geist auf uns kommt und in uns wohnt, um die Werke zu tun, die der Herr möchte, dass wir sie tun. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entlegensten Gegenden der Erde. Also, das bedeutet, jeder kann sich von uns damit beschäftigen und ausstrecken. Ob wir das wollen oder nicht wollen und wie sehr wir nach der Vollmacht fragen oder an Jesus beten, das liegt bei uns. Der Herr wird nicht kommen und wird versuchen, uns irgendwie zu zwingen, die Vollmacht anzunehmen. Jetzt ist die nächste Frage, die ich mir gestellt habe, wie und wann haben wir dieses Recht oder die Vollmacht und Autorität empfangen? Und es ist ganz klar, das habe ich dir zwar Verse schon ausgedrückt oder beinhaltet, die ich gerade gelesen habe, die Vollmacht wird generell bei unserer Bekehrung nach der Buße, bei der Wiedergeburt und der Empfang des Heiligen Geistes gegeben, also durch den geschenkten Glauben und aus Gnade. Die wird gegeben, wenn wir uns wirklich Jesus übergeben, wenn wir Jesus in unser Leben hineinlassen, unser Sünder bekennen, unser Sünder uns reinigen lassen durch sein Blut und den Heiligen Geist empfangen, und dann wird da die Vollmacht und die Autorität da sein. Ansonsten nein. Gibt es auch andere Bereiche noch neben den genannten, die die ersten Jünger oder Apostel gehabt haben in ihrem Dienst? Ich würde sagen, ja. Also die Berufung, der Ruf zur Umkehr, das kann jeder von uns machen. Andere Menschen so von Jesus zu erzählen oder sein Zeugnis zu erzählen, sodass jemand begreifen kann, dass es notwendig ist, Buße zu tun und umzukehren. Nicht den Weg weiterzugehen, den man bisher gegangen ist, ohne Jesus. Vorher ohne Jesus, nachher mit Jesus. Vorher ohne Heiliger Geist, nachher mit Heiliger Geist. Also es geht nicht anders. Außerdem gehört auch die Praxis der Diakonie, so wie ich schon vorhin schon erwähnt, dazu. Und ja, für Kranke beten, da gibt es noch gewisse Unterschiede, finde ich, in meinem ganzen Leben über 4 Jahrzehnte. Nicht jeder hat die Gabe der Krankenheilung, aber jeder von uns darf in Erwartung für kranke und schwächere Menschen beten, die einfach ein Anliegen haben oder seelische Last mit sich tragen. Jeder von uns darf beten in Vollmacht, nicht ohne Vollmacht. Wir beten nicht aus unserer eigenen Kraft heraus, wir beten aus der Kraft des Heiligen Geistes. Und die Diakonie, deshalb haben wir einen Arbeitsbereich Mission und Diakonie, weil das einfach zusammengehört. Das Predigen und das Tun im Namen Jesu. Und dann wäre noch Geister austreiben und so weiter. Die Dinge, die würde ich mal mehr in die Ecke der Missionare schieben. Aber wenn bei uns, ich denke wahrscheinlich gibt es bei uns auch in Deutschland viele versteckte Leute, die irgendwie im buddhistischen Glaube versumpft sind oder sehr tief sich da hineingeweben oder esoterische Dinge. Durchaus kann es sein, dass es da notwendig ist, Dämonen auszutreiben, je nach der Tiefe von Menschen, die sich da hineinbegeben haben. Also, soweit einmal die Vollmacht. Und die Fragen, die ich mir selber gestellt, weil ich wissen möchte, was das für mich, was das für uns zu bedeuten hat. Und je mehr wir die Dinge in Vollmacht Jesu tun, desto effektiver wird es auch sein, weil Gott da an der Arbeit ist, nicht nur mir. Also Jesus hat dann erklärt, er hat seine Jünger erklärt über die Gefahren und Anforderungen von ihrem Dienst. Und hat ihnen auch die Bedingungen der Nachfolge genannt. Und dazu hat gehört, das können wir in Matthäus 10, 37 bis 39 nachlesen, dazu hat gehört, dass er gesagt hat, wer Vater und Mutter, Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Also das ist das erste Mal gelesen habe, vor Jahren oder beziehungsweise Jahrzehnten. Hat mir das ein bisschen aufgeschossen, ja? Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich und jetzt, nachdem ich Vater bin, wer Tochter oder Sohn mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Um das zu verstehen, man muss erst einmal hineinbegeben in das, was der Herr Jesus hier sagt. Und deshalb will man jetzt fragen, was bedeutet es? Was bedeutet es, sein Kreuz auf sich zu nehmen? Und kurz bevor der Herr Jesus die Lehre seinen Jüngern weitergegeben hat, da war deutlich, da steht im Wort Gottes in Matthäus 10, dass die Menschen, in die jüdischen Menschen, in die Dörfer und Städte, nicht bereit waren, umzukehren. Das ist ganz einfach, das ist auch heute noch so, in viele Plätze. Menschen sind einfach nicht bereit, umzukehren und sich wirklich zu Jesus zu stellen. Also, zweiter Punkt, jetzt geht es um das Kreuz auf sich nehmen. Wie kann man das verstehen? Das Kreuz auf sich zu nehmen, orientiert sich an Jesu Kreuz tragen, wo er selber ganz persönlich gemacht hat. Das schwere Holzkreuz auf Golgatha hinauftragen. Aber es ist ein wirklich zentrales Konzept in der Bibel, das für uns Nachfolger und unser persönliches Leiden steht. Also wir folgen, wenn wir unser Kreuz auf sich nehmen, dann folgen wir Jesus. Das Kreuz auf sich nehmen ist, weil wir Jesus folgen. Nicht, weil wir einfach so unser Leben führen, sondern weil wir uns entschieden haben, Jesus nachzufolgen. Und das bedeutet da Leiden. Da gehört also dazu Selbstverleugnung, also manche Dinge, die würden wir gerne anders machen wahrscheinlich, ohne eigener Wille, ohne eigener Sinn, wird suchen, das möchte ich so machen, aber innerlich spricht der Heilige Geist zu uns, nee, im Lichte des Evangeliums und das, was Jesus gelehrt hat, ist das nicht richtig. Also sollte man das nicht machen. Deshalb muss man da um Kraft bitten, um einfach das zu tun, was seinem Wille entspricht. Und es braucht einfach Bereitschaft für unseren Glauben zu leiden. Bei uns noch nicht so stark in Deutschland. Bei uns sind es eher Unannehmlichkeiten, die auf uns zukommen, wenn wir preisgeben, dass Jesus uns wichtig ist und wir ihm folgen. Aber das sind erst die Anfänge. Und das Kreuztragen ist eine tägliche, wenn nicht stündliche Entscheidung. Das kann man nicht einfach so ablegen. Wahrscheinlich sind jeden Tag Dinge, werden wir herausgefordert, ein Kreuz um Jesu Willen zu tragen. Und da muss man eine Entscheidung treffen. Mache ich das jetzt so, wie der Jesus möchte, oder tue ich meinen eigenen Wille? Ja, und als Nachfolger sind wir einfach bereit, Schwierigkeiten zu akzeptieren, weil wir uns entschieden haben, Jesus zu folgen. Also das ist das Zweite, das Kreuz auf uns nehmen. Das gehört einfach zur Jüngerschaft, das gehört zur Nachfolge, dass wir unser Kreuz zu tragen haben. Das ist ganz was anderes als die Vollmacht. Und Vollmacht, da könnte man immer denken, ja, wenn ich predige, Herr, gib mir Vollmacht, dass einfach das Wort wirkt und dass Menschen von dir berührt werden. Oder die Evangelisten werden so, schenkt mir Vollmacht, dass viele Menschen bekehren in einem Zelt oder so. Das hat dann wiederum die Gefahr, dass man sich selbst profilieren kann. Da muss man Acht haben. Alles soll in Demut und in Sanftmut passieren, was man nachher noch anschauen werden. Das Kreuztragen gilt wahrscheinlich egal, ob wir jung oder mittelalterlich oder älter sind. Jeder hat verschiedene Herausforderungen zu verschiedenen Zeiten des Alters. Jetzt, Jesu Haltung, Jesu Lobpreis zum Vater. Und ich denke, das war einer der wichtigsten Haltungen und seines Geistes, seines Innenlebens, dass er kontinuierlich seinen Vater im Blick gehabt hat. Ich könnte das auch im Hinterkopf, er hat einfach alles, was er gemacht hat, hat er erstens einmal aufgrund seiner der Leitung und der Führung des Vaters gemacht und nichts anderes. Und außerdem hat er ihn angebetet und erhoben. Und das ist etwas, das ich in meinem Leben auch zu lernen hatte und immer noch am Lernen bin und jeder von uns ganz sicher auch zum Lernen hat. Jesus erhebt und lobpreist sein himmlischer Vater im Gebet und anerkennt, während er betet, anerkennt er, dass Gott die Herrschaft über Himmel und Erde hat. Also, dass Gott souverän ist. Eines Tages möchte ich mal eine Predigt machen über Souveränität Gottes. Das ist wichtig. Wir finden zwar das Wort nicht in der Bibel, aber kontinuierlich wird uns das in die Seiten der Bibel rübergebracht, dass Gott in Kontrolle ist. Ihm entgleitet nichts. Ihm entgleitet nichts. Wenn er sogar die Haare auf unseren Kopf zählt hat und die Spatzen kennt, wenn sie vom Himmel fallen, dann muss man vertrauen, dass ihm nichts entgleitet. Genau. Also, warum ist die Haltung so wichtig? Warum ist der Lobpreis, die Anbetung, das Erheben, warum ist das alles so wichtig? Der Herr Jesus sagt, also das alles was er machen kann, die Botschaft des Reiches Gottes, des Evangeliums, die gute Nachricht Jesu, all das und alles, was schon geschehen ist in seinem Leben, was er schon gelehrt hat, wo er schon Menschen angesprochen hat, angerührt und geheilt, all das kommt aus kommt aus seiner Kraft. Und die Dinge, das Evangelium, preisgeben und verstanden, da können wir uns jetzt wieder hier einreihen. Also das hat er die Weisen und Klugen verborgen. All das hat er die Weisen und Klugen verborgen. Was für die schönsten Entdeckungen in der Bibel für mich am Anfang, nachdem ich gläubig geworden bin, ist gewesen, dass ich gelesen habe, dass der Jesus an unmündige Leute interessiert ist, die wo in der Welt nichts Großes darstellen. Einfach kleine, einfache Leute. Das hat mich so stark ermutigt, dass ich einfach mehr wissen wollte von dem, was Jesus lehrt in den Evangelien. Aber die Unmündigen hat er das offenbart, was ihm wichtig ist. Die Unmündigen, das sind einfache, demütige, nicht intellektuelle Leute, nicht mit irgendwelchen großen Zettel und Degrees, sondern kindlich vertrauende Menschen. Einfach kindlich vertrauende Menschen. Und die Wahrheit kommt zu den Vertrauenden, nicht zu den intellektuell Stolzen. Gott hat so gewollt, und das will er immer noch heute, dass er seine Wahrheit und was ihm wichtig ist und sein Wille durch sein Wort über den Heiligen Geist an uns offenbart, wenn wir stille genug halten und wissen will, was er zu suchen hat. Also wir lassen unser Wissen und Können und Verstand, das brauchen wir in der Welt, ja. Das braucht man auch nicht wegwerfen, das ist wichtig für unsere Jobs, für die Arbeit, für die Schule. Das ist alles wichtig, wir müssen lernen, wir müssen uns einsetzen. Und wie wir von der Julie gehört haben, der Herr hilft uns auch dabei. Aber letztendlich ist das nicht der Grund, warum dass er uns Dinge offenbart, die auf seinem Herzen sind. Und auch sagt der Herr Jesus noch, so hat es der Vater gewollt. Ist das nicht schön? So hat es der Vater gewollt. Er hat sich nicht die großen, die mächtigen Leute ausgesucht, die Intellektuellen, die alles so, alles beeinflussen, Philosophen und so weiter. Ganz einfache Leute, so hat es der Vater gewollt. Anerkennt Jesus und preist ihn dafür. Und dann sagt er auch noch, alles hat der Vater ihm gegeben, also der Vater hat Jesus alle Macht übergeben. Und das war er auch. Und deshalb ist für Herr Jesus auch klar, dass er Vollmacht hat in dem, was er lehrt und sagt. Wir haben nicht dieselbe Menge oder Größe der Vollmacht, aber wir haben einen Teil davon und können das gerne tagtäglich einsetzen und können auch mehr darüber lernen. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater kennt ihn. Und niemand kennt den Vater, nur der Sohn. Ja? Und die, denen es der Sohn offenbaren will. Das finde ich ein ganz wichtiger Zusatz, was der Matthäus hier dazu entdeckt hat, gehört hat und was Gott wollte, dass er das niederschreibt. Wen es der Sohn offenbaren will. Wenn der Sohn nichts vom Vater und dessen, was dem Vater wichtig wäre, uns offenbart hätte, jeden von uns, der hier ist, dann wisst man nichts vom Reich Gottes. Dann wisst man nichts von Gaben und Aufgaben. Dann wisst man nichts von seinem Frieden, der für uns, für jeden Menschen da ist, oder von der Freude. Der Sohn muss es uns offenbaren. Und ich denke, dass das ziemlich bei jedem von uns hier passiert ist. Und deshalb kommen wir auch kontinuierlich in die Gottesdienste. Egal ob hier oder woanders, oder wir hören Messages und Prediger und so weiter. Oder Besuch haben wir andere Gemeinde. Und welch ein Privileg, finde ich, ist die Offenbarung. Also Gott deckt uns was auf. Er enthüllt seine Gedanken. Und sagt uns sei geistliche Wahrheiten und wir lernen mehr über das Wesen Gottes und auch über seine Souveränität und über seine Liebe, die wir jetzt schon einige Mal gehört haben. Das geschieht alles durch Offenbarung, nicht weil wir so clever sind. Unser Verstand hilft uns zwar, das alles zu erfassen, aber das ist nicht der Grund, warum dass wir das alles verstehen. Dass Jesus uns lieb hat, das ist, weil der Geist Gottes in jedem von uns gewirkt hat und noch weiter wirkt. Also, die Offenbarung, die dient dazu, dass Jesus Menschen zu seiner Jünger macht, zu seiner Nachfolger. Und da sie im Glauben zu festigen und wieder in die Welt zu senden. Deshalb gibt er uns Offenbarung. Nicht, dass wir irgendwas draus machen können oder uns selber profilieren, was wir alles schon verstanden haben vom Reich Gottes, sondern dass wir ihm dienen. Und jetzt der letzte Punkt, Jesu herzliche Einladung, und das gilt auch heute für alle, die jetzt hier in dem Gottesdienst sind. Der Herr Jesus, das sind die Verse 28 bis 30 von Matthäus 11. Und da muss man uns vorstellen, kennt ihr einen Menschen? Kennt ihr euch einen irdischen Menschen vorstellen, der euch bekannt ist, wo der, wenn er schon nicht gesagt hat oder ihr nicht gehört habt, kommt her zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Gibt es da jemand? Nein. Also ich habe noch keinen erlebt. Ich habe noch niemanden, ich kann mir auch an niemanden denken. Es ist schon mal schön, wenn wir das als Gemeinde oder Gemeinschaft praktizieren, dass wir nacheinander schauen. Dass wir uns umeinander kümmern. Nicht jeder um alle natürlich, sondern es geht ja kreuz und quer, es ist wie ein Netz. Aber wir kümmern uns umeinander. Das ist ja sehr viel, wenn das in einer Gemeinde da ist. Wenn Jesu Liebe so fließen darf, von einer Person zur anderen, weil wir barmherzig sind und weil wir uns wirklich interessieren für die Schwester oder Bruder. Aber dass jemand sagt, komm her zu mir, wenn du geplagt bist, ich nehme da alles ab. Das ist mir auch nicht passiert. Nur bei Jesus. Zu Jesus kommen, Entlastung erfahren und Entspannung. Nehmt auf euch mein Joch. Sich zu Jesus und seinen Willen zu unterstellen und nachzufolgen, das bedeutet auch, von ihm zu lernen. Das Joch ist ein leichtes Loch. Ein leichtes Joch, weil er gütig und von Herzen demütig ist. Und als Nachfolger Jesu sind wir willig, Verantwortung und eine gewisse Last auf uns zu nehmen, um Jesu willen. Wir sind willig, Verantwortung zu übernehmen, auch für unseren Nächsten. Das bedeutet auch, einfach zu Jesus kommen und zu ihm und von ihm immer wieder Kraft und Gnade zu erbeten. Und wenn wir bereit sind, Jesu Joch auf uns zu nehmen und von ihm zu lernen, dann werden wir als Gläubige den Frieden Gottes erfahren dürfen und seine Ruhe und Ruhe finden für unsere Seele. Wenn wir zu ihm kommen und das machen und das hören, kommt her zu mir. Alle, kommt her zu mir, wenn ihr geplagt seid, wenn ihr verwirrt seid, wenn ihr unsicher seid über die Entscheidungen in Bezug auf eure Zukunft. Kommt einfach her zu mir. Ich bin hier, ich möchte euch dienen. Ist das Joch, das der Herr Jesus auf uns auflegt, das trägt alles, das trägt nicht. Und die Last, die er uns auferlegt, die ist leicht. Durch seinen Heiligen Geist, durch den Frieden und die Geborgenheit, die wir als Gläubige erfahren dürfen, Jesu nach, ist das Joch einfach leicht. Gott schenkt es, dass wir das als leicht empfinden, weil er uns die Kraft gibt und die Gegenwart des Heiligen Geistes mit uns ist. Und so bleibt es. Ja, bleibt es eigentlich, wir stellen uns zur Verfügung und er wirkt durch uns. Also die Vollmacht, wir können uns danach ausstrecken, wenn das auf unserem Herzen liegt, Kreuz auf uns nehmen, der Lobpreisgedanke des Vaters kontinuierlich auf unseren Herzen hoben als Geisteshaltung und die Einladung, die können wir uns gegenseitig zusprechen, dass wir zu Jesus kommen sollen. Wenn Probleme da sind, er heißt uns gerne willkommen. Soweit von mir. Hier möchte ich Amen suchen und es noch einmal wiederholen. Also nachdem wir dann ganz fertig sind, gibt es noch ein Lied? Ja, genau. Und den Segen empfangen haben wir. Na, kann gerne, wer möchte, einfach hier zu uns kommen, ob das die 4 Punkte betrifft, die wir gehört haben, oder was ganz anderes, das euch auf der Seele liegt und euch durcheinander bringt. Kommt einfach gerne und wir beten für euch und wir dienen euch im Namen Jesu.